Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze heute nicht mit Joel zusammen, da du nicht hier bist. Wie geht's dir?
Hallo erstmal. Ja, mir geht's super. Stimmt, ich bin nicht neben dir, sondern ich sehe dich hier über die Kamera. Das haben wir ja schon mal gemacht, letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Ich bin nämlich in die Sonne geflüchtet und mache das hier aus der Sonne heraus.
Remote, sehr gut. Deswegen vielleicht die etwas schlechtere Mikrofonqualität entschuldigen wir, aber du genießt hoffentlich schön die Sonne. Du bist ja auf Teneriffa. Habe mich immer wieder gefragt, eigentlich ist es ja ein perfekter Spot, um da mal wie so eine Vorbereitung zu machen.
Weil, ja, hat das nicht sogar immer Team gemacht? Dominik Team?
Ja, Kresnik? Ich meine schon, ja. Allerdings ist ja immer so ein bisschen für mich das Ding, es ist ja super windig da.
Ja, sehr windig. Ist wirklich sehr, sehr windig. Es müsste wahrscheinlich dann ein Platz sein, der einfach gut abgeschirmt ist. Ja. Zumindest sah es bei dem in den Videos, da hat man immer viel Videomaterial gehabt von denen.
Ja, ja.
Da sah es immer ganz gut aus, ne? Und du musst natürlich Hardcores haben. Ich glaube, die gibt es einige Hardcores, weil auch das Turnier des Challenger ist, glaube ich, auch hier auf Hardcore.
Das ist auf Hardcore.
Wahrscheinlich liegt es auch mit dem Wind zusammen.
Das einfach ist weil zu viel Wind ist. Ja. Genau, das ist auf Hardcore auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, wir hatten uns ja das letzte Mal gehört, hatten wir den Podcast mit der Sinja Kraus und da hatte sie ja angekündigt, dass sie eventuell nochmal ein Turnier spielt und das hat sie auch getan also wie ich es gesehen habe, hat sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten dann doch nochmal für ein Turnier gemeldet.
Ich glaube sogar zwei, also 2 Wochen ist sie da.
Genau, in jetzt lass mich nochmal, jetzt muss ich mal.
Ich glaube in Dubai, oder?
Ist das? In Fujairah.
Ah ja, okay.
Genau. Und weißt du, was krass ist? Ich habe geguckt auf der offiziellen ITF-Seite und habe gesehen, die hat gewonnen. Und
echt?
Würde 2. Runde spielen. Dann wollte ich auf Instagram gucken, ob sie einen Post gemacht hat und ihr wollte ihr gratulieren. Und keine 5 Minuten später, ich weiß nicht warum, habe ich die Seite aktualisiert, da ist jetzt eine Niederlage eingetragen.
Ja, echt? Haben die
das falsch eingetragen? Ja, das war falsch eingetragen. Ich schwöre, ich wollte einen Screenshot machen. Und dann habe ich gedacht, dann war ich mir unsicher, was richtig war. Dann habe ich aber nochmal Flash-Score kontrolliert und habe dann gesehen, ja, sie hat leider verloren. Das heißt, ich glaube, sie wird jetzt dieses Jahr dann kein Turnier mehr spielen. Das war jetzt.
Aber ich glaube, die hängt noch eins dran.
Ah, sie hängt noch eins dran. Ah, okay, krass. Ja, dann hat sie auf jeden Fall mal die Chance. Auf jeden Fall, ja, sie spielt Turnier, versucht nochmal Punkte zu sammeln, um am Ende des Jahres dann tatsächlich unter den Top 100 zu stehen. Ja, wir drücken ihr die Daumen.
Ja, du hast mir ja auch, glaube ich, gestern oder vorgestern einen Beitrag geschickt von einem Challenger-Turnier, was weitaus schlechter besetzt ist als die Challenger-Turniere, sage ich mal, Mitte des Jahres. Glaubst du, jetzt ist eine Zeit, weil viele einfach schon die Saison beendet haben und vielleicht Urlaub machen oder schon langsam mit der Vorbereitung starten, dass aber die Felder bei den Turnieren, die noch stattfinden, einfach dann deutlich schwächer sind und dass die Chance für Spieler ist, dann nochmal Punkte zu sammeln?
Es ist auf jeden Fall die Chance. Ich habe dir ja gestern das Beispiel geschickt von dem Challenger. Ich weiß gerade gar nicht, wo es genau ist. Hast du da? In Islamabad. Es ist ein Challenger. Es sind 9 Alternatives reingekommen. Sogar einer mit einer Wildcard mit im gehobenen Tennisalter von 45 Jahren. Es ist natürlich irgendwie, finde ich das schon auch ein bisschen fragwürdig, weil ich mir halt denke, also es ist ja offensichtlich jetzt eine Zeit, wo jeder vielleicht so ein bisschen an die Vorbereitung denkt. Und ich denke auch vielleicht so jeder seriöse Tennisspieler würde jetzt sagen, okay, bevor ich jetzt ein Turnier spiele, nutze ich vielleicht wirklich diese Vorbereitungszeit. Muss es da jetzt noch Turniere geben? Lohnt es sich nicht da als ATP World Tour und da gehört ja auch die ATP Challenger Tour irgendwo ja auch dazu zu sagen, hier, wir machen jetzt mal einen Cut und das war's. Die ITF Tour kannst du ja von mir aus weiterlaufen lassen, weil das ist ja so die unterste Kategorie. Da gibt es bestimmt viele Leute, die einfach sagen, das beste Training ist für mich Matches spielen. Aber irgendwie denke ich, ist das Quatsch. Aber wir haben auch schon in der Jugend viele Beispiele erlebt, dass ganz gezielt Turniere rausgesucht werden, um Punkte zu sammeln. Am Ende des Tages lohnt es sich aber, glaube ich, nicht, weil du musst musst du performen.
Richtig. Irgendwann sammelst du vielleicht die Punkte, aber irgendwann musst du dann gegen die guten Spieler musst du dich dann durchsetzen.
Genau. So, wir wollten ja ein bisschen nochmal ja, wahrscheinlich das Ende des Jahres auch für uns über die beiden letzten großen Highlights sprechen. Einmal die ATP World Tour Finals, sozusagen das Endturnier, die besten 8 Spieler der Welt und anschließend noch der Davis Cup, der dann im Nachhinein noch kam. Wir hatten vor dem ATP World Tour, haben wir so ein bisschen geschaut, wer so dabei sein könnte und wer nicht. Und für Mosetti war es ja eine spannende Konstellation. Das habe ich ja gesagt, er schafft es auf keinen Fall. Hätte mich fast wieder getäuscht. Hätte er das Turnier in Griechenland gewonnen, in Athen war das, oder?
Genau.
Hätte er auf jeden Fall einen sicheren Platz gehabt bei den World Tour Finals. Ja, erzähl die Geschichte. Wie kam es?
Ja, es war, glaube ich, echt eine sehr spannende und interessante Ausgangslage, wie du gerade gesagt hast. Mosetti und Oja Aliassime haben um den letzten Platz gekämpft. Und Mosetti hätte das Turnier in Athen gewinnen müssen, da Oja Aliassime zuvor in Paris super gespielt hat und noch so viele Punkte geholt hat, nämlich mit seinem Finaleinzug in Paris dann an ihm vorbeigezogen ist. Somit hat Mosetti noch ganz viele Punkte sammeln müssen und hätte es nur schaffen können, indem er das Turnier in Athen gewinnt. Stand auch dann im Finale gegen Djokovic, der ja auch schon qualifiziert war, hat sich ein heißes Match geliefert, hat im dritten Satz, ich glaube, 7-5 verloren. Und da hat man erstmal die Enttäuschung in seinem Gesicht gesehen, weil damit war er raus. Und ich glaube, dass Djokovic ihm dann beim Handschlag direkt gesagt hat, ich werde nicht spielen, du hast meinen Platz. Weil da hat man ihn also direkt danach strahlen sehen, nach dem Handschlag. Vielleicht hat er noch was anderes Nettes gesagt, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat Djokovic zurückgezogen, hat nicht die World Tour Finals gespielt und somit hat Mosetti den Platz einnehmen können. Somit waren dann beide drin. Oja Aliassime und Mosetti. Und damit war dann das Feld komplett.
Ja, für Mosetti freut es mich. Ich finde, er hat eine bärenstarke Saison gespielt. Ich glaube, für ihn, man hat das auch bei den Matches dann bei den World Tour Finals in Turin gesehen, ist es einfach als Italiener was ganz Besonderes, vor dem heimischen Publikum zu spielen. Man hat das wirklich gesehen. Es war für ihn, glaube ich, eines der, ja, wenn nicht sogar eines der Karriere-Highlights, da zu spielen. Und für mich ist auf jeden Fall die allergrößte Überraschung, da hätte ich das vor der Saison auf gar keinen Fall unterschrieben, dass Oja Aliassime bei den World Tour Finals aus eigener Kraft dabei ist. Hätte ich niemals geglaubt.
Also wir haben ihn ja schon echt abgeschrieben, muss man ja sagen. Wir sind ja immer hier sehr kritisch und
Also vor allem ich war ja sehr kritisch, was das angeht, aber man muss ihm das lassen. Er hat seine beste Phase im Jahr immer dann, wenn die anderen das nicht haben. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber er spielt halt immer einen sehr starken Herbst. Er spielt gerne auf diesen schnellen Indoor-Plätzen.
Genau, und er ist einer der besten Indoor-Spieler der letzten Jahre, die besten Ergebnisse.
Richtig, genau. Und das nutzt er einfach dann die Zeit gnadenlos aus. Er hat auch vorher sehr erfolgreich gespielt wieder und hat sich sozusagen in einem Endspurt diesen Platz dann noch gesichert. Und ja, wie sich rausgestellt hat, hat er auch bei den World Tour Finals nicht so schlecht abgeschnitten. Ja.
Ja. Und abgesehen davon, dass er in der Halle auf den schnellen Belegen gut spielt, er schlägt auch unglaublich stark auf, ne? Also ich hatte auch irgendwie jetzt auch in Paris, irgendwie waren ein paar Matches dabei, da hat er irgendwie 44 erste Aufschläge in Folge getroffen, irgendwie sowas. So Statistiken habe ich da permanent gesehen, der hat sich da permanent selbst überboten.
Ja.
Ist dann einfach natürlich sehr stark und sehr schwer, gegen so einen zu spielen in der Halle, wenn der so aufschlägt.
Ja, also das ist ja bei dem, er ist ja sowieso kein Spieler, der den Ball jetzt, finde ich, jetzt großartig im Spiel halten sollte. Er sollte mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand viel Gas geben, wenn er die trifft. Ist es einfach super unangenehm, gegen so einen zu spielen. Ja.
Aber wieder ein Spieler, der uns überrascht, der sich irgendwie weiterentwickelt hat.
Ja, aber ist es für dich nicht von der Spielart, die er hat, ist es dann vielleicht nicht sogar auch eine Schwäche der anderen Spieler, dass sie sozusagen das, was Bublik gesagt hat, wenn ein Valentin Vacherot ein Masters gewinnt, müssen wir uns hinterfragen?
Ja, auf jeden Fall. Du hast mir auch letztens, glaube ich, ein Bild geschickt von den Top Ten nochmal. Und hast dann auch, glaube ich, geschrieben, die schlechteste Top Ten irgendwie jemals. War, glaube ich, so, ne? Hast du so geschrieben.
Ja, ich bin inzwischen so weit, dass ich das fast schon sage, ja.
Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Also klar, starker Endspurt von Oja Aliassime, super Spieler. Aber dass der halt dann jetzt nochmal, der hat jetzt nicht großartig was in seinem Spiel verändert und setzt sich dann jetzt nochmal durch und kommt dann in die letzten 8. Da sind einfach viele Spieler, die halt einfach weggebrochen sind. Da ist kein Tsitsipas mehr dabei, kein Medvedev dabei. Da sind viele rausgefallen, die immer dabei waren. Und dann ist dann plötzlich Platz für so einen Spieler.
Mhm. Ja,
aber
ja.
Trotzdem, er hat aus eigener Kraft geschafft.
Muss man den Hut vorziehen. Genau.
Anderen haben es ja dann auch nicht genutzt, ne, ja, in dem Fall. Ja, hast du viel von den Matches gesehen?
Ich habe relativ viel verfolgt von den Matches. Ich meine, ist ja eigentlich ganz schön zu gucken, auch wenn man mal vor Ort ist. Wir waren ja mal vor Ort, es war damals noch in London, dass ja immer Doppel-Einzel gespielt wird. Das heißt, man hat eigentlich als Zuschauer da auch einen schönen Tag. Ist ja immer die eine Gruppe an einem Tag, am nächsten Tag die andere Gruppe. Das heißt, ich habe natürlich jetzt nicht jedes Match intensivst verfolgt, weil es dann vielleicht tagsüber war, bei dem man jetzt ja keine Zeit hatte. Aber ich habe schon sehr viel gesehen und ja, es waren gute Matches. Also ich meine, als wir damals in London waren, erinnerst du dich noch, da waren wir echt enttäuscht.
Ja, wir hatten echt Pech.
Ja, wir hatten nur Scheiß-Matches.
Ich glaube, wir hatten doch, glaube ich, war Isner dabei?
Isner, genau.
Isner, und dann war halt einfach kein Ballwechsel, ne, was wir da gesehen haben. Da war irgendwie auch ein Match, glaube ich. Ich glaube, Cilic war noch dabei. Roger hat dann irgendwie, glaube ich, nicht gespielt, wegen einer Aufgabe vom Gegner, irgendwie sowas. Also,
ja, wir hatten da keine
Tage. Aber war trotzdem eine coole Atmosphäre, ne?
Ja. Genau. Hast du viel geguckt jetzt von den diesjährigen ATP Finals?
Ja, doch, ich habe schon viel geschaut. Ich habe auch ein bisschen doppelt geguckt. Vor allem wollte ich mir natürlich den letzten Auftritt von Alcaraz angucken. Für ihn ging es ja noch um ziemlich viel. Denn er wollte ja das Jahr als Nummer 1 beenden. Und die Ausgangslage war folgende. Er muss entweder seine ersten oder alle seine Gruppenspiele gewinnen. Oder wenn er einmal verliert und sich trotzdem fürs Halbfinale qualifiziert, muss er das Halbfinale gewinnen.
Ja.
Das wiederum wäre dann, wenn er Zweiter in der Gruppe geworden wäre, gegen Sinner gewesen. Das heißt, wäre ein Endspiel gewesen, wäre das Jahr als Nummer 1 beendet. So spannend hat er es aber gar nicht gemacht, denn er hat nämlich alle seine drei Gruppenspiele gewonnen und hat somit das Jahr als Nummer 1 beendet. Und man hat schon, finde ich, sehr gemerkt, dass ihm das schon viel bedeutet. Also der ist sehr, sehr fokussiert und sehr, so ziemlich klar an die Spiele rangegangen, hat sehr, sehr wenig rumgespielt, will ich mal nennen. Ich glaube, der wollte einfach, dass so er wusste, okay, wenn er sein Spiel spielt, dann gewinnt er das gegen die Spieler und hat da sehr, sehr wenig anbrennen lassen. Also nicht so verspielt, wie er das vielleicht sonst manchmal macht, dass dann vielleicht auch mal hier und da dann mal einen Satz abgibt oder vielleicht dann so ein Match auch mal in Gefahr gerät. Der hat sehr, sehr solide das Ganze runtergespielt, muss man sagen. Und dann ist er auch ein ordentlicher Stein vom Herzen gefallen, hatte ich das Gefühl, als er es dann geschafft hatte. War ihm, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich meine, das ist halt schon während des Jahres die Eins der Welt zu sein, ist schon mal ein krasser Erfolg, aber die Jahresendposition als Nummer 1 zu beenden, ist schon einfach ein geiles.
Das geht ja in die Geschichtsbücher ein, genau. Das steht ja immer.
Das ist ja auch irgendwie so ein Rekord, den man dann hat, wie oft man Weltjahres Nummer 1 war, Ende des Jahres, Endjahres Nummer 1. Das ist natürlich was er jetzt da wieder das Jahr 2025 da eintragen kann.
Und natürlich auch, wahrscheinlich hinter den Kulissen geht da auch richtig viel ab, was Sponsoren angeht. Die haben sicherlich in allen Verträgen irgendwas drinstehen, wenn du das Jahr als Nummer 1 beendest und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hat dann schon für die schon sehr, sehr viel Bedeutung.
Ja, genau. Hast ja schon gesagt, Alcaraz hat seine Gruppe, was heißt, kann man ja schon so sagen, wie zu erwarten war, dominiert. Was war mit der Sinner-Gruppe?
Ja, Sinner-Gruppe hat sich ja auch Sinner ganz souverän durchgesetzt. Ich glaube, der hat keinen ganzen Turnier keinen Satz abgegeben.
Ja.
Auch dann im Finale gegen Alcaraz. Da können wir vielleicht gleich mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber auch Sinner, der ist da durch die Gruppenphase marschiert. Er hatte auf jeden Fall Zverev in der Gruppenphase. Ich glaube, er hatte Taylor Fritz, richtig?
Ich meine schon, ja.
Und wen hat er noch gehabt? Roger Aliassime, glaube ich. Und da, also ich muss ehrlich sagen, es ist nach wie vor beeindruckend zu sehen, wie der da durchmarschiert. Es macht aber nicht so viel Freude zu gucken,
weil
es ist einfach zu einseitig, muss man einfach so sagen. Typ macht keinen Fehler, es ist einfach nichts Neues mehr, ne? Es ist die alte Leier.
Es ist schon irgendwo eine krasse Machtdemonstration, was die beiden dieses Jahr gezeigt haben. Und es hat sich jetzt bis zum Jahres, das ganze Jahr schon gezeigt und hat sich jetzt im Endeffekt in dem Finale wiedergespiegelt. Das, was alle erwartet haben, ist wieder eingetroffen. Die beiden spielen gegeneinander. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass vielleicht können wir gleich auf Sinalo noch mal ein bisschen detaillierter eingehen, dass Sinner, finde ich, sein Spiel noch mal wieder weiterentwickelt hat, was erschreckend ist irgendwo. Ja, für alle anderen sollte das so sein. Aber bei den ATP World Tour Finals waren für mich auch da eigentlich die größte Überraschung nicht, dass die beiden schon wieder im Finale waren, sondern dass Ogier Aliassime es bis ins Halbfinale geschafft hat. Mhm. Und im entscheidenden Match eigentlich, ich meine, er hatte jetzt Zverev geschlagen, das war ja das Match um das Halbfinale. Ja, wie würdest du, hast du das Match gesehen?
Match habe ich gesehen, ja genau. Wie du gerade gesagt hast, das war ja das Match um den Halbfinaleinzug, Ogier Aliassime gegen Zverev. Und da hat mich der Ogier Aliassime schon sehr beeindruckt, weil der, ähnlich wie ich gerade von Alcaraz erzählt habe oder beschrieben habe, der super, super fokussiert war, ziemlich klar in dem, was er da machen will. Ja. Und hat sich von seiner Spielidee und auch von seinem Ganzen nicht abbringen lassen. Und da gab es hier und da mal knifflige Momente, wo man denken könnte, ah, nicht, dass er jetzt irgendwie ein bisschen wackelt. Ja. Aber der hat das souverän runtergespielt. Und war sowas von selbstbewusst. Also zeigt mir wieder einen Spieler, der verstanden hat und sich zutraut, gegen Zverev zu gewinnen und auch dieses Spiel dann gnadenlos durchzieht.
Ja, ja.
Das, was man vielleicht Anfang des Jahres nur so von Fritz kannte und Sinner und Alcaraz, ist einfach, jetzt kommt immer, finde ich, nochmal ein Spieler mehr dazu, der plötzlich dann auch an sich glaubt und sagt, ja doch, ich kann den schlagen und es dann auch einfach durchzieht.
Ja, auch irgendwie eine fast schon herzzerreißende Geschichte war die von Alex de Minaur. Mhm. Der, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber der nach seinem, der hatte die ersten beiden Matches gegen Alcaraz und gegen Musetti verloren und hatte dann irgendwie gesagt im Interview, dass es das x-te Match ist, dass er jetzt gegen einen Top-10-Spieler verliert und es ihn irgendwie, ja, er hat da sehr dunkle Gedanken dann und fühlt sich richtig scheiße und wie auch immer und hat dann im Endeffekt in seinem entscheidenden Match um den Halbfinaleinzug hat er gegen Taylor Fritz gewonnen und hat ihm wirklich gemerkt, wie ihm da ein Stein von Herzen fällt. Und es war trotzdem in der Gruppe, das war ja die Jimmy Connors Group mit Alcaraz, Fritz, de Minaur und Mosetti, die Konstellation, dass bis auf Alcaraz alle nur einen Sieg hatten. Mhm. Und ja, der Alex de Minaur kam weiter, nur weil er mehr Spiele gewonnen hat.
Das auch heißt, interessant.
Ja, also eine, genau. Die hatten beide gleich viele Sets. Ich weiß nicht, ob dann das direkte Verhältnis gezählt hat gegen Taylor Fritz, aber die hatten beide gleich viele Sätze und er hat ein Spiel mehr geholt.
Aber schau mal, du hast gerade erzählt von dem Interview, ich habe das auch gesehen, wo er so echt gebrochen war und davon erzählt hat. Da sieht man echt, wie sich so die Wahrnehmung bei den Spielern verändert. Ne? Jeder andere Spieler außerhalb der Top Ten würde wahrscheinlich mit Alex die Männer tauschen wollen, würde sagen, Alter, ich will deine Karriere haben, deine Saison hätte ich gerne gespielt.
Ja.
Aber wenn man dann in seiner Rolle steckt, er selbst ist dann trotzdem enttäuscht, weil man will dann doch irgendwie immer mehr und sieht dann vielleicht, wo dann die Schwachstellen sind und wo es noch fehlt. Und dann so richtig happy ist man dann am Ende des Tages dann doch nicht. Das ist echt verrückter Sport einfach.
Auf jeden Fall, aber es zeigt ja irgendwie so ein bisschen sein Mindset, was ihn vielleicht auch dahin gebracht hat, dass er halt sagt, er gibt sich jetzt nicht damit zufrieden, da zu sein und möchte halt noch weiterkommen. Ja.
Glaubst du, er kann da aber hinkommen? Oder glaubst du, dem Spiel lässt es nicht so zu?
Ja, mir fehlt bei Alex de Minaurs Spiel, und das habe ich jetzt auch bei den ATP World Tour Finals gesehen, also jetzt gerade, ich meine, er hat die Matches, die er verloren hat, die waren ja immer auch super knapp, ne? Aber ihm fehlt halt einfach so für mich dieser Punch. Der hat nicht den brachialsten Aufschlag. Der hat jetzt auch nicht die krassesten Grundschläge. Er spielt jetzt nicht besonders variabel. Also er ist ein super, super, super solider Spieler. Aber da fehlt mir einfach so ein bisschen das gewisse Extra, um dann vielleicht auch nochmal wirklich da ganz, ganz oben mitzuspielen.
Ja, ich glaube, im Aufschlag fängt es an. Wenn man das mal vergleicht, ist eine Grundlinie so viel stärker als ein Zverev für mich. Ja.
Ja.
Aber der Zverev kann sich so auch mit dem Aufschlag noch irgendwie retten. Hat dann irgendwie 0,30 und ich komme vier freie Punkte, dass er sich immer wieder da raus den Kopf aus der Schlinge zieht. Mhm. Das hat der de Minaur nicht. Der muss gefühlt jeden Punkt kämpfen.
Ja.
Und gegen die Top-Leute brauchst du dann vielleicht auch mal hier und da mal freien Punkt.
Ich habe dir gestern die Statistik, wo wir gerade über Aufschlag sprechen, geschickt zu Alcaraz, der 2024 265 Asse geschlagen hat und dieses Jahr 463 Asse.
Und man muss dazu sagen, er hat seine Aufschlagbewegung im Laufe des Jahres verändert.
Genau, also er schlägt, es ist ja offensichtlich, dass er mehr freie Punkte gewinnt durch einen Aufschlag, fast doppelt so viel. Ja, und das ist einfach was, was einem zeigt, der Aufschlag, die entwickeln sich weiter. Ne?
Und, aber findest du das nicht auch unglaublich? Sinner und Alcaraz haben beide im Laufe des Jahres, da findet man auch ganz viele Videos auf YouTube oder Instagram oder TikTok, haben beide im Laufe des Jahres ihre Aufschlagbewegung geändert, mitten in der Saison. Ja,
ich habe
extrem verändert.
Ja.
Findest du das nicht Wahnsinn, dass das in der Lage da sind? Also wie, was sagt das über die Spieler aus? Wie talentiert sind die, dass die mitten in der Saison ihre Technik ändern können? Ja. Du kannst jetzt mal von dir gleich mal erzählen. Du versuchst ja auch gerade was beim Aufschlag zu verändern, wie schwer sowas ist, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und dass sie es auf absolutem Top-Niveau machen und dass es auch funktioniert und dass sie dann auch so schnell Erfolge damit sehen.
Es ist unfassbar. Also man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, wir reden jetzt hier vielleicht von einem Tennisaufschlag, der vielleicht, kann man sich jetzt überstreiten, da gibt es schon jemanden, der mir widerspricht, aber ich sage mal so, im Laufe des Kalenderjahres, wenn man auch Mannschaftsspieler ist oder so, ist es eine gute Möglichkeit, den Aufschlag, den kann man ganz gut verbessern, weil du hast da jetzt keinen Druck von außen großartig. Ja? Du wirst jetzt nicht direkt beeinflusst. Aufschlag ist einer der, sag ich, das ist der einzige Schlag, wo der Gegner dich jetzt nicht direkt beeinflusst. Ja, was anderes bei einer Vorhand oder bei einer Rückhand. Aber trotzdem ändert sich ja auch, wenn du bei deinem Aufschlag was änderst, dein ganzes Spiel ändert sich ja auch. Ja, also der nächste Ball, wie spielst du den nächsten Ball und wie auch immer. Also alles ändert sich, abgesehen davon, dass du auch erstmal diese technische Änderung hinkriegen musst.
Ja, klar.
Und das ist ja was. Ich habe bei den beiden das Gefühl, ich stelle mir das immer im Kopf so vor, der Sinner sitzt abends im Bett oder liegt im Bett, hat sein YouTube an und sieht ein Video, wo Alcaraz seinen Aufschlag ändert und er sagt, ich will das auch.
Ja.
Und plötzlich macht er sich sofort dran und ändert auch seinen Aufschlag. Es zeigt aber auch auf der anderen Seite, es ist einfach ein Talent, was die beiden haben, das du nicht lernen kannst.
Ja.
Die können einfach so schnell Sachen umsetzen, wofür andere Ewigkeiten brauchen. Ja, du hast gerade gesagt, ich versuche ja auch meinen Aufschlag gerade einfach mal ein bisschen umzustellen, dass ich meinen Fuß auch mehr ranziehe. Und nicht nur, also vielleicht diejenigen, die sich vorstellen können, ich versuche meinen rechten Fuß an das linke ranzuziehen beim Aufschlag und meinen Aufschlag ein bisschen zu verändern. Natürlich braucht das Zeit. Ich habe natürlich auch nicht die Zeit, den ganzen Tag an meinem Aufschlag zu arbeiten. Ja, das läuft gerade im Winter auf 2-3 Mal die Woche vielleicht hinaus. Und es ist super schwierig, ja, das sozusagen als das zu automatisieren auch. Ja, und das machen die in einem Stadion, was ausverkauft ist, in einem vollen Publikum. Und performen halt. Deswegen glaube ich, sind das einfach absolute zwei Tennis-Genies und die können Sachen, wie das ja auch mal der Severin Lüthi, der ehemalige Trainer von Federer, gesagt hat, wir müssen beim Federer nicht viel üben. Wir haben das mit der Rückhand, als er da angefangen hat, den Ball früh zu nehmen, wir haben das dann 2-3 Mal geübt und dann kann er es halt, ja. Wofür andere wahrscheinlich Monate oder Jahre brauchen. Ja.
Ja. Aber ich denke, es hat auch viel einfach mit dem Kopf zu tun, mit Selbstvertrauen.
Genau.
Wenn man jetzt hier mal Zverev als Beispiel immer wieder ein passives Spiel zurückfällt und dann gucken wir Sinner an, der danach den French Open Finale gesagt hat, er muss sein Spiel umstellen und versucht ein bisschen, oder war das nach dem US Open Finale? Ich weiß gar nicht.
Nee, das war vom Zverev?
Nee, vom Sinner, der meinte, er muss sein Spiel umstellen.
Das war nach dem US Open Finale, genau.
Nach dem US Open Finale. Und dann hat man hier plötzlich wirklich extrem gesehen, dass er in den Spielen versucht, mehr zu variieren.
Ja.
Das ist ja auch eine extreme Kopfsache. Also nicht nur, dass man das technisch umsetzen kann, sondern einfach auch, dass man sich das auch wirklich traut und sagt, nee, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn ich vielleicht dann mal einen Satz verliere oder ein Match verliere. Gut, die sind sich auch so sicher, dass sie einfach so viel besser sind als die anderen, dass sie auch so das Match gewinnen.
Ja.
Aber man sieht einfach, wenn der Kopf da nicht ganz mitspielt, wie bei Zverev, der verfällt immer wieder, wenn es eng wird, in sein altes Muster zurück.
Ja,
das ist schon einfach außergewöhnlich, wie gut die sich anpassen können und sich weiterentwickeln.
Auf jeden Fall. Genau, ich habe gerade gesagt, für mich die Überraschung ist Felix Auger-Aliassime im Halbfinale, aber natürlich auch gut bei der anderen Gruppe mit Alex de Minaur, der war auch im Halbfinale, ist vielleicht eine kleine Überraschung, ja, zumal er die ersten beiden Matches verloren hat. Aber da sah ich es dann doch dann sehr ausgeglichen mit Taylor Fritz und Lorenzo Musetti in dieser Gruppe. Ich hätte vielleicht sogar eher auf Musetti getippt, weil er einfach ein starkes Turnier in Griechenland gespielt hat, aber es waren ja trotzdem alles, wie gesagt, unglaublich enge Matches. In der anderen Gruppe, da kommen wir jetzt auch zu unserer deutschen Beteiligung, bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass sich da Jannik Sinner durchsetzt, was er ja auch getan hat, hat keinen Satz abgegeben. Und ich habe geglaubt, unser Alexander Zverev wird sich hier ins Halbfinale spielen. Ja, er hat verloren gegen Sinner, relativ deutlich 3 und 4 und hat dann gegen Shelton gewonnen in zwei Sätzen. Shelton hat jedes Match verloren, auch wenn es auch knapp war, aber er hat es verloren und hat dann im Endeffekt im entscheidenden Match gegen Auger Aliassime 4-6, 6-7 verloren. Was ich interessant fand bei ihm auf der einen Seite, wenn man das vergleicht zu dem, was er ja letztes Jahr angekündigt hat, das Jahr davor, dass er deutlich aggressiver spielen will und will, da sind wir wieder, finde ich, am Ausgangspunkt angekommen. Und der zweite Punkt ist aber, dass er eigentlich im Interview gesagt hat, es war im Großen und Ganzen eine enttäuschende Saison für ihn. Beendet die Saison aber, ich glaube, trotzdem als Nummer 3 der Welt. Auf der einen Seite denke ich, der gibt sich damit nicht zufrieden. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Junge, aber du musst auch mal bereit sein, was zu ändern. Und zwar richtig. Weil das, glaube ich, die anderen checken immer mehr und mehr. Böse Zungen sagen, sie können sich nicht erklären, wie der noch Top 3 sein kann.
Ja, also vielleicht da irgendwie mal anzusetzen. Also ich glaube, es ist wieder so diese Einstellungssache. Jeder andere würde sich außerhalb der Top 3 würde sagen, ich will mit Zverev tauschen, was eine Saison, ich will auch die Nummer 3 sein. Für ihn zählen wahrscheinlich aber einfach nur noch Grand Slam-Siege oder ein Grand Slam-Sieg und vielleicht mal die 1 der Welt werden. Das ist ja, was ihm noch fehlt. Das, glaube ich, ist einfach sein großes Ziel. Und wenn er das nicht erreicht, ist er enttäuscht. Egal, ob er jetzt die 3, die 2 der Welt ist oder im Grand Slam-Finale steht. Wie kann er das erreichen? Ja, wie du sagst, indem er etwas verändert. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich eben meinte, Kopfsache. Ich glaube nicht, dass es bei ihm ein technisches Problem ist oder dass er nicht versteht, was er machen muss. Ich glaube, der weiß schon ganz genau, was er da falsch macht. Also wenn es einer weiß, was er besser machen muss, dann wahrscheinlich er selbst und sein Team, weil die jeden Tag daran wahrscheinlich arbeiten. Er kriegt es aber einfach nicht umgesetzt. Und ich glaube, es ist bei ihm so eine Blockade im Kopf. Er kriegt es nicht hin, sein Spiel dauerhaft umzustellen und aggressiv zu spielen. Und vielleicht kann man, ich versuche mich da manchmal so ein bisschen reinzuversetzen, wenn man sich mal vorstellt, man spielt ein wichtiges Medienspiel für seine Mannschaft und spielt gegen einen Gegner und man hat vielleicht vorgenommen, okay, ich möchte heute mal was anderes ausprobieren.
Ja.
Und will sich davon frei machen, egal ob ich jetzt das Spiel gewinne oder verliere, ich bleibe jetzt mal einfach dieser neuen Linie treu. Kriegt man das dann hin? Oder ist vielleicht im Hinterkopf, ey, wenn ich meinen Stiefel einfach runterspiele, wenn ich den Ball einfach nur mit Vor- und Rückhandslice reinspiele, so wie ich sonst auch immer spiele, dann gewinne ich. Ich weiß, dass ich gewinne. Ich bin besser als der. Ich werde so meinen Punkt holen.
Ja.
Dann passiert es schnell, dass man sagt, nee, ich gehe den sicheren Weg, weil ich will einfach diesen Punkt für mein Team holen und werde jetzt nicht versuchen, hier irgendwas auszuprobieren. Mhm. Und ich glaube, er steckt immer wieder in dieser Situation, dass er gegen Leute spielt und weiß, okay, wenn ich meinen Stiefel runterspiele, dann bin ich einfach Top 3 oder Top 5 der Welt. Und dann gegen die Top-Leute versucht er dann vielleicht einfach mehr zu riskieren. Dann klappt es aber nicht, weil du es vorher zu wenig geübt hast. Und ich glaube, vor diesem Problem steht er seit Jahren und wird er auch immer weiter stehen, weil ich glaube nicht, dass ich glaube einfach nicht dran, dass er das nochmal ändern wird. Ich glaube, die anderen beiden sind einfach auch einfach zu weit weg. Selbst wenn er es ändern würde, wird es nicht.
Ja.
Bin ich der Meinung.
Ja, ich sehe es im Endeffekt genauso wie du. Und ich habe auch immer wieder das Ding, dass man halt dann einfach sieht, wenn ein Spieler einfach in der Form seines des Jahres ist, wie jetzt ein Auger Aliassime, er kann einfach dann, sag ich mal, auch mit begrenzteren Mitteln den Zverev rausnehmen. Und man muss dann kein Sinner oder Alcaraz sein, sondern da reicht dann halt auch, sag ich mal, einfach auch nur ein stabiles, aggressives Spiel, um ihn zu schlagen.
Ja, letztes Jahr haben wir auch über ihn gesprochen zu der Zeit und haben gesagt, okay, mal ganz gespannt, wie der nächstes wird. Er hat ja groß angekündigt, er will in dem Jahr einen Grand Slam gewinnen, er will die 1 der Welt werden. Er hat dann in Paris dann plötzlich den Schläger gewechselt, getestet und so weiter. Dann haben wir gesagt, boah, krass, der versucht echt viel zu verändern. Jetzt wissen wir, es hat nicht viel gebracht. Also er hat jetzt keine bessere Saison gespielt als davor und hat nicht seine angesetzten Ziele erreicht. Jetzt die Frage, was kommt nächstes Jahr? Jetzt ist er am, sage ich mal, so ein bisschen von dem, wie er über sich selbst spricht, am Tiefpunkt. Er sagt, es war eine richtig schlechte Saison. Er hat ein schwaches Jahr gespielt, trotzdem ist er die 3 der Welt, muss man natürlich auch wieder richtig einordnen. Für mich ist es so, ich glaube, habe ich ja vorhin schon gesagt, immer mehr Spieler kommen in diese Reihe oder kommen dazu in diesen Pool, die wissen, dass sie gegen ihn gewinnen können und wie sie gegen ihn gewinnen können. Es gibt ganz, ganz viele. Also haben wir ja einfach schon wirklich gesehen, so ein Fritz oder Talon Kriegspohr ist so ein Spieler, der immer, wenn er gegen ihn spielt, es super, super eng macht und teilweise auch gewinnt. Der nächste, der dazu kommt, ist nämlich Ben Shelton. Der war auch so nah dran gewesen. Der hat im Tiebreak im ersten Satz, ich glaube, 6-3 geführt, eigener Aufschlag, hat dann total hohl gespielt. Mit seinem Aufschlag muss er dann eigentlich einen der Punkte holen. Aber ich glaube, der lernt halt da draus und wird sich dann nächstes Mal denken, und er ist auch so hungrig, der wird sagen, nee, beim nächsten Mal hole ich mir den Zverev. Und ich glaube, da kommt immer mehr dazu, die sehen, okay, der hat den geschlagen, dann kann ich das auch. Und ich glaube, das nächste Jahr, das wird ganz, ganz schwer, sich da vorne in den Top 3 zu halten, sage ich.
Ja, sehe ich auch, dass ich sage, da muss auf jeden Fall, also mit der Spielweise glaube ich, dass er nicht die Top 3 halten kann. Er ist nach wie vor für mich ein Top-10-Spieler.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Dafür ist er einfach wahrscheinlich über die letzten 5 Jahre der konstanteste Spieler von allen vielleicht sogar. Ja, ich meine, muss er auch da erstmal am Anfang Sinner und Alcaraz rausnehmen, weil sie da noch nicht so stark waren. Aber es wird nicht leichter, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, vielleicht irgendwann verliert man auch den Glauben dann einfach, ne?
Ja,
Aber es ist doch gut, dass er mit weniger Erwartungen reingeht. Wer weiß das schon? Wer
genau.
weiß das schon?
Ich bin ja auch kein Freund davon. Also ich meine, wir haben das seltenst gehört von einem Nadal, von einem Djokovic, von einem Vorrederer, dass sie ja so vorher so groß auf die Kacke gehaut haben, sondern die hatten natürlich wahrscheinlich mit Sicherheit ihre Ziele und die waren sehr, sehr hoch. Ja, aber die haben das, glaube ich, für sich behalten, weil ich glaube, auch wenn du das zu sehr nach außen kommunizierst, dass du nächstes Jahr unbedingt einen Grand Slam gewinnen willst und wie auch immer. Das setzt dich natürlich unter Druck und die Presse und allen, die fragen natürlich immer nach.
Ja, das haben wir ja letztes Jahr besprochen. Das ist total unnötig.
Genau.
Er hat ein Team aufgemacht. Bei jedem Grand Slam kommt die Presse und sagt: Ah, gewinnst du dieses Grand Slam jetzt? Wie sieht's aus? Und
genau.
jedes Mal einfach gar nichts, spiel einfach und hast du mehr Ruhe einfach.
Ja.
Bevor wir über das Finale sprechen,
Ja.
mal eine Frage an dich: Wie siehst du das, dass Djokovic zurückgezogen hat? Ich meine, er hat einfach sich verdientermaßen qualifiziert. Und wäre das jetzt nicht seine Chance gewesen, bei einem Best-of-Three-Turnier, besten der Welt, Sinner und Alcaraz, weil er hat ja vorher gesagt, er traut sich das bei einem Grand-Slam-Finale, dann einfach ist es für ihn zu schwer, weil es dann über 5 Sätze gehen kann und er einfach am Ende der 2 Wochen am Ende seiner Kräfte ist und da reicht das nicht mehr. Aber
Ja.
wenn 2 Sätze gespielt werden, traut er sich das noch zu. Und das wäre jetzt eigentlich seine Chance gewesen, nochmal einen großen Titel zu holen und mit einem kürzeren Format sozusagen.
Das ist
Warum hat er zurückgezogen?
Also ich glaube, er war ja ein bisschen angeschlagen. Hat er gesagt, irgendwie, er hat Probleme mit seiner Schulter. Ob das jetzt alles stimmt oder nicht, das muss das muss er, glaube ich, kann man nicht beantworten. Ich hätte mir gewünscht, dass er eigentlich mitspielt, weil ich glaube, es ist schon ein Highlight, die ATP World Tour Finals zu spielen. Sich dann mit den Besten einfach nochmal vom Jahresende zu messen, ist auch für die Fans eine geile Sache. Und ich glaube, wenn du jetzt, also ich sehe es irgendwie so als Fan, denke ich mir so, wenn du keinen triftigen Grund hast, wenn du keinen triftigen Grund hast, weil du verletzungsbedingt absagst oder sonstiges, dann finde ich es auch schade, einfach als Fan, dass dann plötzlich der Djokovic nicht dabei ist. Ja,
Ja.
ich finde das schade. Ich hätte ihn gern noch mal gesehen und auch, ja, das Turnier ist ja 5 Tage oder 6 Tage, es ist nur eine Woche. Es ist Best of Three, das heißt, es ist ja genau das, was er will. Ich weiß nicht, ich glaube, hat die Entscheidung aber getroffen mit einem Hintergedanken. Vielleicht möchte er einfach nur mal extra Pause haben, um sich auf die Saison vorzubereiten. Ich meine, der ist ein alter Tennisrentner fast schon, ja, der mit seinen Kräften haushalten muss. Und vielleicht braucht er die Erholungszeit mehr oder die Vorbereitungszeit mehr. Ich weiß es nicht genau. Als Tennisfan finde ich es schade.
Ja, stimme ich dir völlig zu. Also ich
Ja.
finde auch, klar, die werden immer sagen, sie sind verletzt und haben da wahrscheinlich ein Attest, was sie vorlegen können. Was willst du machen? Wenn ein
Ja.
Spieler sagt, er ist verletzt, keiner kann in den Körper reingucken. Aber ich finde auch, es sollte, wenn du dich qualifizierst, dann musst du spielen.
Ja.
Einfach. Ja. Das ist das Endjahresturnier, dann bist du für mich, musst du dabei sein, musst spielen und musst dich dann nochmal messen. Und so viele World Tour Finals wird er ja auch nicht mehr haben in seiner Karriere.
Richtig, ja.
Aber es ist so, wie es ist. Dafür hat dann muss richtig seine Chance bekommen.
Ja, was ich dann beispielsweise wieder erstaunlich finde, ist, dass beispielsweise ein Bublik und ein Kaspar Ruud ja als Alternatives die ganze Zeit da waren und einsatzbereit im Endeffekt waren. Die haben ja dann nochmal da trainiert und sich vorbereitet. Ja, das stelle ich mir halt super schwer vor. Da habe ich mich auch mal so die Lage versetzt, wo ich so gedacht habe, oh, ich weiß gar nicht, ob ich da Bock drauf hätte.
Ich glaube aber, für das Geld, was die bekommen, ich habe das irgendwo gelesen, ich habe den genauen Betrag nicht mehr im Kopf.
Ja.
Ich glaube, es waren über 100.000, ich glaube 160.000 Dollar, die bekommen für okay. die Woche, einfach nur fürs Dasein.
Und im Hotel schlafen, ja.
Ja, einfach nur da sein und auf Abruf bereit sein.
Okay.
Ohne einen Einsatz zu haben, nehmen sie schon, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe meine im Kopf zu haben, es waren 160.000 Dollar, die bekommen, einfach nur, um anwesend zu sein.
Okay, vielleicht kann das ja mal einer von euch da draußen recherchieren und bei uns ja. in die Instagram-Kommentare schreiben. Ja, ja okay.
Dafür hocke ich mich da auch hin und schaue mir das an.
Ich würde auch Alternative machen, ja. Ja, zu Djokovic, ja, ich glaube, bei ihm steckt ein größerer Plan dahinter und ich sage, bei ihm ist es so, der hat sich das vielleicht auch, sag ich mal, er kann sich das Recht rausnehmen, das zu machen. Ich glaube, einen Alcaraz oder Sinner würden das jetzt nicht machen. Trotzdem, ja, der ATP-CEO oder Präsident oder wie man ihn nennt, hat ja auch schon eigentlich vor dem Turnier in Athen gesagt, dass der Djokovic nicht spielen wird. Darauf hat er ja Djokovic das dementiert und gesagt, er hat noch keine Entscheidung getroffen. Deswegen war das für mich jetzt dann auch nochmal überraschender, dass dann Djokovic eigentlich direkt nach dem Athen-Finale gesagt hat, ja, ist doch Ecevic, ich bin doch raus. Also ja. irgendwo muss ja diese Info ja vielleicht schon durchgesickert sein, weil ich glaube, warum sollte das der ATP-Präsident irgendwo leaken?
Ja.
Einfach so, weißt du, so einfach so ein Gerücht in die Welt setzen. Also irgendwo ja. muss es ja schon da Infos gegeben haben. Ja, ich frage mich trotzdem, warum er eine Woche vorher Athen spielt. Und dann,
ich glaube, es Turnier von seinem Bruder, was sein Bruder ja, organisiert.
Genau.
Ich will einfach auch supporten und pushen. Und ich glaube, Athen ist ja auch so eine neue Heimat.
Ja.
Hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen.
Ja. Naja, weil man fragt sich natürlich, so viele World Tour Finals wird er nicht mehr spielen können.
Genau.
Ja, und es ist ja auch ein Turnier, wo du nicht einfach mal so hingehst und sagst, ich melde mal. Aber gut, er wird das schon besser wissen. Ja, Halbfinale, um wieder zurückzukehren zu den Finals, zum Geschehen, haben dann, ich glaube, brauchen wir gar nicht länger drauf eingehen, erwartungsgemäß Sinner und Alcaraz auch, wie ich finde, sehr deutlich gewonnen. Die haben da jetzt beide nicht viel anbrennen lassen. Wie gesagt, von Demi Nauer und Ogier Aliassime ein starkes Ergebnis. Starkes Ergebnis. Und ja. Dann ging es ins Finale. Und ich habe jetzt im Nachhinein eine wilde Statistik gesehen. Ich habe das jetzt nicht überprüft, ob es stimmt. Aber die beiden, Sinner und Alcaraz, haben in ihrer Karriere, haben die beiden über, Moment, ich mach's nochmal auf, 3.302 Punkte gegeneinander gespielt und haben beide davon 1.651 gewonnen. Also genau 50-50.
Also das ist ja wirklich das Sahne, oder wie sagt man, die Kirsche auf der Sahnetorte bei der, mit dieser ja. Rivalität.
Es zeigt für mich aber auch, wie brutal eng Tennis ist.
Ja.
Ja. Dass da Matches entschieden werden und der eine hat vielleicht ein positives Head-to-Head gegenüber dem anderen, aber im Endeffekt, wenn man die Punkte alleine sieht, ist das 50-50.
Ja. Ja.
Und das ist verrückt.
Das ist wirklich crazy.
Ja.
Gibt es ja auch dieses Zitat von Federer, der nur 50% seiner Punkte in seiner Karriere gewonnen hat.
Genau.
Haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Entscheidend ist dann halt, welche Punkte du
gewinnst.
Richtig. Aber ja. es ist bei den beiden, es ist ja wirklich wie in einem schlechten Film. Jeder spricht über deren Rivalität und die gute sich verstehen und dass sie jetzt eigentlich so dieses neue Duo sind auf der Tour und ja. haben die alte Big Four abgelöst und dann ist auch noch dann so eine Zahl irgendwie, das ja. ist einfach crazy.
Es passt einfach perfekt. Zum Finale, ja, was, wenn du so in drei, vier Sätzen zusammenfasst, was ist dir aufgefallen und von einem Rating von 1 bis 10, wie fandst du das Finale?
Ja, ich glaube, das Problem ist immer, dass man bei den beiden natürlich immer mit super, super hohen Erwartungen reingeht, weil die in der Vergangenheit einfach schon so klasse Finals gespielt
man
haben.
Denkt immer, genau, man denkt immer an French Open Finale. Ja.
Genau, und dann denkt man natürlich, okay, die spielen ein super Match und dann sind alle irgendwie enttäuscht und sagen, oh, die Erwartungen wurden nicht erfüllt, weil das nicht wieder der nächste Banger war. Es war aber, finde ich, ein sehr, sehr starkes Spiel von beiden. Mein Gefühl war vielleicht, dass beim Alcaraz so ein bisschen, so ein 1-2% die Luft raus war, nachdem er eben die Gruppenphase gewonnen hat und sich den Endjahres Platz 1 gesichert hatte. Und ich hatte das Gefühl, für Sinner war das noch nicht so, der hatte noch eine Motivation, der wollte denn wenigstens das Turnier gewinnen. Das war dann vielleicht der Antwort. Bei Sinner muss man dazu sagen, der hat sein letztes Indoor-Match verloren im Finale bei den World Tour Finals 2023 gegen Djokovic. Seitdem hat er jedes Indoor-Match gewonnen. Also das ist auch eine Serie, die Wahnsinn ist einfach. Ja. Das heißt, den musst du natürlich auch erstmal schlagen. Und ja, zum Spiel an sich, ich denke, Alcaraz hat seine Chancen gehabt. Der hat Ersatzball im ersten Satz. Zweiter Aufschlag von Sinner war das, glaube ich. Und er macht einen Return-Fehler. Da wollte er vielleicht ein bisschen zu viel. Da hat er gefühlt so ein bisschen gehadert und nachgedacht. Und dann hat er den Teil, glaube ich, im Tiebreak den Satz verloren. War dann nochmal Break vor im zweiten Satz. Also auch den Satz hat er sich holen können.
Ja.
Hat sich Sinner zurückgekämpft und hat dann 6-4 gewonnen, glaube ich.
Mhm.
Ja, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ganz, ganz enges Match. Hätte auch genauso gut Alcaraz gewinnen können. War jetzt kein spektakuläres Spiel. Halt ein typisches Hallenmatch, würde ich einfach jetzt mal so sagen. Sehr aufschlaglastig, sehr dominant mit den Aufschlägen. Wenig Chancen zugelassen. Sinner hat aber die ein, zwei Chancen, die er bekommen hat, einfach besser genutzt. So würde ich es jetzt mal kurz und knapp zusammenfassen.
Ja, dem kann ich auch nichts hinzufügen. Ich finde, das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, wie gesagt, dass man, ich finde trotzdem nach der Ankündigung US Open, man sieht einfach auch gegen den Alcaraz versucht, Sinner sein Spiel variabler zu gestalten. Er möchte da sich weiterentwickeln. Er zeigt das auch. Ich finde, er hat das Turnier auch verdient gewonnen. Er hat im Vorfeld keinen Satz abgegeben. Du sagst, er verliert kein Indoor-Match. Das sind alles solche Dinge, wo man einfach sagt, ja, das ist verdient gewonnen. Und vielleicht, ja, hast du recht, dass der Alcaraz schon so ein bisschen, das ist natürlich auch schwierig, du spielst dann auch noch in Turin, dass er so ein bisschen so die letzten 1-2% mental auch liegen lassen hat, nachdem er wusste, er hat die 1 der Welt sicher. Ja.
Vielleicht noch ein Satz zu unserem Doppel, Kravitz-Mies. Die haben sich ja wieder qualifiziert für die World Tour Finals.
Vergisst man immer wieder. Ist ein krasser Erfolg, ja.
Ja, absolut. Und letztes Jahr haben sie ja gewonnen, also als Titelverteidiger eingegangen. Haben dieses Jahr dann leider die Gruppenphase nicht überstanden. Ich habe ein paar Matches von ihnen gesehen. Macht immer mal Bock, dann Doppel zu sehen.
Ja.
Und hat halt dann leider nicht gereicht. Ich glaube aber auch einfach, es ist ein Doppel. Also die eine Sache ist, sich schon mal abzusetzen und zu den besten 8 zu gehören, zu den besten 8 Teams. Aber ich glaube, da ist einfach so, da kann alles passieren.
Mhm.
Ja, im Doppel kann es sich so schnell wenden. Gewinnst plötzlich das Doppel und fragst du nach, ey, wie haben wir das eigentlich gewonnen? Und genauso andersrum, genau. Du verlierst Doppel, wie konnten wir das eigentlich verlieren? Wir haben eben gerade noch geführt. Das kann so schnell gehen im Doppel. Deswegen glaube ich, kann man dann jetzt keinen großen Vorwurf machen oder die irgendwie in Frage stellen. Ich denke einfach, dass sie zu den besten 8 nach wie vor gehören, ist einfach schon der Erfolg an sich und da gehören die hin. Und das ist sehr gut so, dass wir da ein deutsches Doppel haben. Was sie natürlich dann auch eine Woche später im Davis Cup auch wieder gezeigt haben, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen.
Genau. Ja, ich finde auch, man darf am Doppel, da habe ich häufiger das Gefühl, dass man vielleicht auch alle da draußen, die selber mal Mannschaftsspiele spielen und Doppel spielen, manchmal fragt man sich, wie konnten wir das Doppel verlieren, beziehungsweise wie haben wir das hier gewonnen? Also wir waren schlechter und haben trotzdem irgendwie uns in den Tiebreak gerettet und haben irgendwie oder ein Aufschlagspiel vom Gegner, den haben wir irgendwie gebreakt mit 2 Luck-Returns und einmal haben die Doppelfehler gemacht, so ungefähr. Ja. Und man fragt sich, wie man das gewonnen hat. Und das Gefühl habe ich im Doppel halt häufig, dass das einfach dieses mysteriöse Momentum. Ja, Momentum.
Ja, es kann so unglaublich schnell gehen. Es kann passieren, dass du als Spieler, also dass du selbst das Gefühl hast, ich habe in den letzten 3 Spielen nicht einen Ball geschlagen gefühlt und wir haben alle 3 Spiele verloren. Du hast also gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas dazu beizutragen, weil du einfach nur Asse kassiert hast oder hast retourniert und irgendwie den Volley direkt abgegriffen. Dein Partner hat aufgeschlagen und nicht du. Und dann mal wieder ein Aufschlagspiel, ein Returnspiel. Also 2 Returnspiels und dein Partner hat aufgeschlagen. 3 Spiele weggegeben und du hast keinen Ball geschlagen gefühlt. Da denkst du dir so, wie schnell ging das denn jetzt?
Genau.
Ja, das ist einfach, ein Doppel kann das einfach unglaublich schnell gehen. Beim Einzel kannst du es einfach nochmal besser steuern.
Und deswegen umso mehr die Leistung, dass sie schon wieder dabei waren, zeigt dir einfach, dass sie stabil einfach Top 10 Doppel sind und haben sie auch beim Davis Cup gezeigt. Ja, das waren,
Eine letzte Frage zum World of Finals habe ich noch an dich.
Ja.
Und zwar, weil wir jetzt auch schon vorher viel über Roger Aliassime und Musetti gesprochen haben, dass das einfach eine sehr überraschende Qualifikation für die beiden war. Zu den World Tour Finals. Was glaubst du denn, hat das denn für solche Spieler, die das jetzt nicht gewohnt sind, da jedes Jahr dabei zu sein, sondern für die das dann wirklich, die sich noch am Ende des Jahres so reinkämpfen mussten, ja, und um die letzten gekämpft haben? Ich glaube, bei Alcaraz und Sinner war das ja schon im Mai gefühlt klar, dass die sich qualifiziert haben. Was hat das für Auswirkungen? Also, ist es einerseits so, dass die vielleicht einfach jetzt sich zu so dieses Gefühl haben, ich gehöre jetzt zur Tennis-Elite und gehe total mit Selbstbewusstsein aus dem Ende des Jahres in die Vorbereitung und so ins neue Jahr? Oder glaubst du auch, dass die super ausgelaugt sind einfach von diesem Endspurt? Weil für die ist ja einfach, die mussten ja so viel Energie da reinstecken, um das zu erreichen, dass sie vielleicht jetzt erstmal so richtig runterfahren und das aber vielleicht 2, 3, 4 Wochen später als die anderen und dadurch einfach alles so ein bisschen sich nach hinten verrückt und sie dann vielleicht so ein bisschen diesen Neustart mit der Vorbereitung und Start ins neue Jahr verpassen oder einfach sich das Ganze verschiebt,
ja,
und die eben, es ist negative Auswirkungen hat. Also die Frage zusammengefasst, glaubst du, es hat positive Auswirkungen oder negative Auswirkungen?
Ich glaube, man sollte nicht so viel drauf geben auf das Ergebnis. Ich glaube, es geht im nächsten Jahr wieder bei null los und für alle. Natürlich, jeder weiß das von seinem eigenen Spiel auch, wenn du vielleicht einen vermeintlich stärkeren schlägst oder beziehungsweise in der Kategorie aufsteigst, sei es du spielst jetzt gegen deutsche Ranglistenspieler und gewinnst, dass du merkst, ich kann da mithalten, das kann dir natürlich Selbstbewusstsein geben, dass du sagst, okay, ich habe mich jetzt von den LK-Turnieren verabschiedet und bin jetzt, spiele jetzt nur noch nationale Turniere. Und so stelle ich mir das bei denen auch vor, dass es gibt natürlich Selbstbewusstsein, wenn du halt weißt, hey, ich war im Halbfinale von den World Tour Finals, ja. Auf der anderen Seite hat die Geschichte halt auch gezeigt, der ATP Finals, dass man auf diese Siege oder Titel nicht so viel geben sollte. Siehe, das Finale, ich glaube, es war 2017 zwischen Goffin und Dimitrov.
Ja.
Beide haben danach, glaube ich, keine erfolgreiche Saison gespielt.
Ja.
Ja. Davidenko, schon ein bisschen länger her, hat, glaube ich, das Turnier im Finale, war er auf jeden Fall, hat auch keinen Grand Slam danach gewonnen. Ja.
Ja.
Natürlich waren das alle Spieler, die nach wie vor erfolgreich waren. Ist jetzt auch nicht die beste Statistik, weil ich sage, natürlich haben die dieses Turnier die letzten Jahre, letzten Jahrzehnte vielleicht sogar immer die gleichen Leute dominiert. Aber trotzdem sollte man da aus meiner Sicht nicht zu viel drauf geben, zu sagen, nur weil der jetzt im Halbfinale war, erwarten wir da auch, dass er bei den Australian Open im Halbfinale sein muss oder im Finale. Deswegen,
ja,
es geht für die bei null los, wie bei allen auch, allen anderen auch. Aber ich glaube, es ist fürs Selbstbewusstsein dann doch schon ziemlich wichtig.
Okay.
Ja. Ja, das waren die World Tour Finals. Ich finde es immer merkwürdig. Für mich sollte das letzte Turnier des Jahres sein, weil jetzt kam halt dann nochmal der Davis Cup. Ich finde das eigentlich totaler Schwachsinn. Aber der Turnierkalender lässt es halt auch nicht anders zu. Um zum Davis Cup zu kommen. Wir hatten ja die deutsche Beteiligung. Viertelfinale war im Vorfeld schon angekündigt, dass Sinner nicht spielt, weil er sich vorbereiten möchte für die nächste Saison. Eine lange Saison, kann man vollkommen verstehen. Ein Musetti hat rausgezogen für Italien. Ja. Also zwei Spieler, die bei den ATP World Tour Finals dabei waren, haben nicht für den Davis Cup für Italien gespielt. Und bei Spanien hat dann auch noch Alcaraz abgesagt. Ich glaube, wegen Oberschenkelproblemen. Und hat auch nicht gespielt. Ja, also auf jeden Fall 3 von 8 Spielern bei den ATP World Tour Finals dann nicht dabei. Wir hatten ein Viertelfinale mit Italien gegen Österreich, Frankreich gegen Belgien, Spanien gegen Tschechien und Deutschland gegen Argentinien. Deutschland hat sich danach dann Zverev nach den World Tour Finals dazu entschlossen, für den Davis Cup, für die Endrunde noch zu spielen. Somit hatten wir dann unser ATP World Tour Finals Doppel, Kravitz und Pütz. Und Struff und es wäre für die Einzel sehr wahrscheinlich gesetzt. Italien hat sich erwartungsgemäß durchgesetzt gegen Österreich mit Berrettini und Cobolli. Belgien hat Frankreich geschlagen, Spanien hat Tschechien geschlagen, für Spanien hat gespielt. Ich meine, es war Carreño Busta und Jaume Munar. Und ich glaube, es gab da bei denen, also ich will jetzt auch nicht länger auf die Geschichte eingehen, so ein bisschen Unstimmigkeiten, weil Davidovic Fokina nicht nominiert wurde oder nicht gespielt hat, ja, nach dieser starken Saison auch. Naja, also wie gesagt, die beiden und für Deutschland, wie gesagt, Zverev und Struff. Und da ist vielleicht so ein bisschen, wenn wir jetzt mal nur auf die deutsche Beteiligung eingehen im Davis Cup, ich sag's mal in Anführungsstrichen ganz vorsichtig, so ein bisschen die tragische Figur Jan-Lennard Struff. Für die Matches gegen Argentinien, da dagegen Echeverry, hat er ganz, ganz knapp 7-6 verloren. Und das war natürlich ein, musste natürlich erstmal Zverev dann ausgleichen. Er hatte, meine ich sogar, gegen, Moment, lass es mich nachgucken. Ich glaube, er hatte sogar im zweiten Satz, hatte er Satzbälle gehabt und hat es dann leider, er hatte einen Satzball, also sehr ärgerlich. Aber Zverev konnte ausgleichen und die haben dann das entscheidende Doppel Krawitz und Pütz gewonnen.
Ja, habe ich gesehen. War ein krasses Doppel, hat richtig Bock gemacht zu gucken.
Ja.
Ich war erstmal überrascht, dass Ceballos, der Argentinier, noch spielt. Der ist mittlerweile 40, aber die haben echt ein geiles Doppel gespielt. Und man muss sagen, der Pütz hat im dritten Satz Tiebreak am Anfang so ein paar Wackler gehabt. Da dachte ich so, oh nee, nicht, dass der jetzt hier anfängt zu patzen.
Ja.
Hat dann die letzten zwei, drei Punkte nochmal unglaubliche Bälle gespielt.
Ja.
Glaube ich, einen krassen Return und dann nochmal irgendwie diesen Matchball, da Longman auf die Linie, wo ich dachte, okay, hat er seine Fehler wieder ja. gut gemacht.
Mhm.
Weil ich dachte, oh, das hätte auch bitter ausgehen können, dass er jetzt hier irgendwie so wirklich leichte Dinge, so einen Volley beim Matchball, so einen ganz leichten Volley liegen lassen.
Ja, ja.
Und das war schon echt ein geiler Erfolg und hat man ja auch in der Stimmung gesehen, wie die jubeln, dass es denen schon echt viel bedeutet hat. Und es ja. ging auch lang. Die haben ja, glaube ich, bis 1 Uhr morgens gespielt ja. oder so in der Bologna-Zeit. Das ist dann schon ein geiler Tag.
Ja. Und da gebe ich dem Zverev recht. Er hatte dann auch moniert, dass er gesagt hat, also die Zuschauer, die Ränge waren ja leer. Bei so einem ja. geilen Doppel hat er auch zu Recht gesagt, wenn das Ding in Argentinien oder in Deutschland stattfindet, ist die Halle wahrscheinlich mit 15.000 Leuten voll.
Ja.
Brauchen wir jetzt nicht länger darauf eingehen, aber das ist für mich der Davis Cup halt irgendwo, verliert er da sein Flair, wenn man halt Tennis auf absolutem Weltklasse-Niveau sieht, Stadion ist leer, das ist nix.
Ja, ich glaube, das Format einfach generell, das ist wahrscheinlich eine eigene Folge wert,
ja.
ist aber einfach nicht so geil.
Ja.
Vor allem auch, finde ich, du siehst ja, dass eigentlich das Turnier ja immer an Wert verliert, wenn die Spieler kurzfristig absagen. Wenn ja, dann Sinner ja. ist einfach schon bitter, obwohl Italien auch ohne Sinner zum dritten Mal in Folge gewonnen hat, um das mal vorwegzunehmen.
Ja.
Und auch dann Alcaraz dann zurückzieht. Das zeigt natürlich auch den Stellenwert für das Turnier.
Mhm.
Auch ist ja auch so in der Vergangenheit gewesen, dass die Spieler sich dann halt aus einer Nation dann halt einmal zusammentun und sagen, okay, Federer, Wawrinka, komm, wir spielen jetzt dieses Jahr, wir wollen den Davis Cup holen.
Ja.
Und im nächsten Jahr spielen sie dann gar nicht. Wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, dass man sagt, man spielt es wie beim Fußball halt alle 4 Jahre oder wenigstens alle 2 Jahre, dass mhm. es ein bisschen der Reiz da ist, dass die Spieler sagen, oh, dieses hier ist der Davis Cup, da spielen wir mit, da sind
ja,
alle dabei.
Ja, ja.
Der, glaube ich, ein bisschen, hätte einen bisschen größeren Reiz vielleicht einfach. Ja.
Na gut, im Halbfinale war dann Deutschland und hat gegen Spanien gespielt, ohne Alcaraz. Wie gesagt, gesetzt waren Carreño Busta, der ja eine lange Verletzungszeit auch hinter sich hatte, und Joe Munar, der einfach bärenstark die Saison gespielt hat, muss man auch mal unterstreichen, der steht jetzt 36 in der Welt.
Krass, ja.
Ja, ist krass, wirklich krass.
Wirklich kein besonderes Spiel jetzt, dass man sagt, irgendwie, der hat jetzt irgendeinen besonderen Schlag, der ihm im Kopf bleibt.
Genau.
Echt Basic Tennis, aber halt ein echt ein harter Fighter ja. und Arbeiter.
Munar hatte auch gegen Zverev gespielt. Zverev hat das ganz knapp mit 7-6, 7-6 gewonnen, muss man sagen. Zverev abgeliefert beim Davis Cup, beide Matches gewonnen. Kann man ihm jetzt, man kann sowieso keinen Vorwurf machen, aber keinen Vorwurf machen, dass es an ihm lag. Ja, und deswegen da für mich tut es mir wirklich leid für Jan-Lennard Struff, der gegen Carreño Busta 4-6, 6-7 hatte, hat im zweiten Satz Matchbälle noch abgewehrt und dann, das glaube ich tut wirklich weh, im Tiebreak im zweiten Satz 6-1 geführt und hat das Ding mit 8-6 verloren.
Ich glaub, hast du mal so ein Tiebreak in deiner Laufbahn?
Nee, ich habe meinen allerersten Match-Tiebreak im Doppel mit meinem Doppelpartner. Erstes Jahr Match-Tiebreak, erstes Doppel. Wir haben 9-0 geführt. Das werde ich nie vergessen. Plötzlich stand es 9-9, haben 11-9 gewonnen. Das war das Einzige. Ja. Aber ansonsten habe ich so eine hohe Führung bisher glücklicherweise noch nicht aus der Hand gegeben. Aber es zeigt halt einfach auch, es kann passieren und das Match ist erst rum, dieser blöde Spruch, wenn man sich die Hand gibt. Ja. Weil so war es dann natürlich ganz schwierig. Sie hätten 2-0 gehabt. Zumindest mal hätte sich einen dritten Satz retten können.
Ja.
Ist bitter. Deswegen, er hatte Satzbälle gehabt im ersten Match gegen Argentinien. Hier wieder Satzbälle, konnte keinen Satz gewinnen. Kann man natürlich absolut keinen Vorwurf machen, aber es ist, glaube ich, wirklich, tut wirklich weh. Ihm tut es wahrscheinlich am meisten weh. Ja, und dann hat es leider Krawitz und Pütz konnten nicht das Doppel gegen Granollers und Martinez Terro gewinnen, haben im dritten Satz dann leider 6-3 verloren. Somit nicht nur im Einzel sozusagen, sondern auch im Teamwettbewerb Spanien gegen Italien. Und da fragt sich dich, sind diese Länder in einer anderen Sphäre?
Ja, es ist einfach, die sind einfach
Entschuldigung, mit der B11 sozusagen. Ja.
Ja, absolut voraus. Nicht nur was die Top-Spieler angeht, einfach auch diese Breite an Top-Spielern, die haben, ne? Noch innerhalb der Top 100. Und dann auch das, was nachkommt. Also du siehst ja allein schon bei den Italienern, es sind ja immer ein Haufen Trainer vom italienischen Tennisverband, die immer dabei sind, die Trainingsanzüge anhaben. Ja. Das ist also die sind so unglaublich gut aufgestellt, was Trainer angeht, was Nachwuchsarbeit angeht. Da kommen ja immer Spieler nach. Wenn du mal ITF guckst, bei den Jugendlichen ist immer Italiener, Italiener, Italiener. Das ist unfassbar. Da saßen auch junge Italiener mit in der Box, die wahrscheinlich dabei sein durften, schnuppern durften. Also die machen irgendwas richtig. Ich habe hier im Fernsehen bei der, wir haben Davis Cup geguckt über italienische Sky hier.
Ja.
Und da war natürlich dann viel Werbung, Tenniswerbung. Viel mehr als in Deutschland ist, erstmal. Mhm. Also super viele Spieler sind dort in den Werbungen zu sehen und Trainer auch. Und da habe ich gesehen, da wurde Werbung gemacht für eine Schule und eine Uni, so Homeschooling, Home-Uni, für Tennisspieler.
Ah, interessant.
Wahrscheinlich auch für andere Athleten, aber das war jetzt in dem Fall spezifisch für Tennisspieler einfach die Werbung, dass einfach da diese Uni oder Schule vorgestellt wurde, dass man da von zu Hause, dass man halt in den Turniere sein Training machen kann und kann dann einfach von zu Hause Uni oder Schule machen. Und es ist gefördert oder es ist eine Kooperation zwischen dem italienischen Tennisverband und diesen Schulen und den Unis.
Ja, ja.
Da sind die uns ja schon meilenweit voraus. Überleg mal, wir hatten ja auch mal eine Zeit lang, als wir studiert haben, Unimannschaft Tennis gespielt. Und haben dann ja auch 3 Jahre in Folge die deutsche Meisterschaft gespielt. Das war für uns Nachteil in der Uni. Wir mussten da uns genehmigen lassen, dass wir einen Tag nicht da sind, weil wir da Finale spielen. Es hat keinen gejuckt, es war allen scheißegal. Ist auch okay, muss auch keinen interessieren, aber es ist nur so, dass du darum kämpfen musst, dass es nicht zum Nachteil für dich wird, dass du nicht da irgendwelche Kurse nachholen musst oder so. Und da fängt eigentlich das Problem ja schon an und das machen halt diese Länder einfach viel, viel besser. Ich glaube, da kann man aber auch noch Amerika reinnehmen mit dem College-System, was immer besser und interessanter wird für die Spieler. Das ist vielleicht auch mal eine eigene Folge wert, weil die da auch wieder die Regeln geändert haben, was Geld angeht, was die Spieler bekommen können.
Ja.
Früher war es so, dass die Spieler eben kein Geld verdienen durften, beziehungsweise haben von der Uni kein Geld bekommen, um irgendwelche Turniere zu spielen. Jetzt ist so, die Spieler werden gelockt, um an die Uni zu kommen, bekommen ein Budget zugesagt, um in der Offseason Weltranglistenturniere spielen zu gehen und sozusagen schon ihre Weltrangliste aufzubessern oder sich zu erspielen, dass sie nach dem College direkt ins Profitennis einsteigen können.
Ja, ja.
Also diese Länder versuchen sich einfach anzupassen, mit der Zeit zu gehen und für die Spieler das so angenehm wie möglich zu machen. Und ich glaube, da sind die einfach, wenn man jetzt mal uns anguckt, uns Deutsche, sind die einfach sehr, sehr weit voraus, muss man einfach sagen.
Und die Ergebnisse zeigen das natürlich auch, ja. Wie du sagst, auch trotz der Absagen von Musetti und Sinna spielen die mit Coboli und Berrettini. Da würden wir uns alle, andere Länder, wir auch, die Finger nachlecken mit den beiden. Und wir machen es kurz. Die Italiener haben in Bologna vor heimischem Publikum das Ding auch gerockt, haben beide Einzel gewonnen und konnten sich somit wieder Davis Cup-Sieger nennen. Eine unglaubliche Dominanz, die da gerade einfach auch nicht nur von Italien, sondern auch von Spanien, diese beiden Länder einfach seit Jahren haben. Das ist schon unfassbar.
Ja.
So, das war Davis Cup dieses Jahr. Bin mal gespannt, wie der weitergeht. Wie gesagt, wäre eine Folge für sich. Du hast mich die letzten Male mit Wer bin ich und Overrated, Underrated konfrontiert und das mache ich jetzt mit dir.
Wow.
Ich habe jemanden, ich habe jemanden, bei der Kategorie Wer bin ich? Und ich bin mal gespannt, ob du draufkommst.
Ich auch.
Wollen wir starten?
Wir können anfangen.
Okay. Ich habe eine Karrierebilanz im Einzel von 569 zu 338.
Mhm.
Mein zweiter Vorname ist Mario oder Englisch Mario. Ich habe 1992 den Orange Bowl gewonnen, was ja so die inoffizielle Weltmeisterschaft ist.
Mhm.
1999, 2002, 2007 war ich im Halbfinale der Australian Open, 2009 im Wimbledon-Halbfinale. Du, bei dir rattert's?
Ja.
Ich habe in meiner Karriere 15 Titel gewonnen und ungefähr 13,5 Millionen Dollar Preisgeld eingesammelt. Im Jahr 2000 habe ich in Sydney olympisches Silber im Einzel geholt.
Bin ich Deutscher?
Du bist ein Deutscher.
Bin ich Tommy Haas?
Du bist Thomas Mario Haas.
Geil. Also die Mario, das hat mich echt erstmal rausgebracht. Ich habe da erstmal an irgendeinen Ami gedacht oder Australier, weil der
Ja.
auch dann Orange Bowl dachte ich so, okay, aber krass.
Ja,
Aber
ist.
erzähl weiter, was hast du noch für Sachen an Informationen über ihn?
Ich hätte dann noch Career High Nummer 2 der Welt im Mai 2002. Hat seit 2016 ist er jetzt Turnierdirektor eines Tennis Masters in Indian Wells. Er ist ja dafür bekannt, der Spieler zu sein, vielleicht mit den meisten Comebacks nach Verletzungen. Ja, das glaube ich, dann wärst du drauf gekommen.
Ja.
Allerspätestens. Ja, ich habe ihn nicht aus irgendeinem Grund gewählt, sondern weil der Traum war ja von uns in der Herren 30 Bundesliga gegen Tommy Haas zu spielen.
Ja.
Das haben wir dieses Jahr leider nicht geschafft, weil er an dem Spieltag nicht gespielt hat.
Ja.
Aber wir bekommen nächstes Jahr nochmal die Chance.
Wenn ihr noch Herrn 30 spielt, hoffen wir es
Wir
mal.
hoffen, dass Tommy Haas Herren 30 nächstes Jahr nochmal bei Großhesselohe spielt, weil wir sind als, ja, wie sagt man im Tennisfachjargon, als Alternative sind wir reingekommen, in der Liga geblieben, weil eine Mannschaft zurückgezogen hat. Das heißt, TSC Mainz nächstes Jahr wieder in der Herren 30 Bundesliga zu sehen. Deswegen habe ich Tommy Haas genommen.
Sehr geil.
Okay.
Ja, dann hoffentlich endlich gegen Tommy Haas.
Ja, Tommy, komm, bitte.
Also ich folge ihm auf Instagram und ich sehe auch mal seine Videos und der Typ ist immer noch topfit, der spielt nach wie vor,
Ja.
der trainiert viel. Von daher.
Und da gibt es ja auch dieses geile Video von ihm immer noch, das läuft immer mal wieder bei Social Media viral, wo er bei Australian Open sich auf der Bank komplett ausschimpft und sagt, was mache ich hier, was zahle ich meine Trainer, was mache ich hier für eine Scheiße? Und 10 Sekunden später steht er auf und pusht sich, come on, let's go, auf geht's. Und er ist schon ein geil.
Sogar in der Uni im Seminar Sportpsychologie haben wir das als
Haben wir
Beispiel
das
gehabt.
sehr gut, ja. Ja, ein Spieler, den Deutschland eigentlich wieder so ein, das ist so ein richtiger Charakter.
Finde ich auch. Ich finde, der
Ja.
hat so richtig Star-Appeal
Der hat
einfach.
richtig Star-Appeal. Okay, so jetzt overrated, underrated. Wäre schön,
Okay.
wenn du auch mal so einen Satz noch dazu sagen könntest, weil ich habe nicht nur, ich habe so breit gefächert, mal so alle Kategorien, was auch Material und wie auch immer angeht. Ich bin mal gespannt.
Okay.
David Ferrer, ehemaliger
Underrated.
Tennisprofi.
Ja, underrated, einfach weil er in der Prime von der Big Four wirklich so unglaublich lange und konstant da vorne mitgespielt hat, mit seinem sehr kämpferischen Spielstil. Von daher absolut underrated.
Mondbälle im Tennis.
Komplett underrated. Ich weiß, werden immer so ein bisschen belächelt und dass es Quatsch ist und keinen Bock macht, gegen solche Leute zu spielen. Aber im Tennis geht es ja nicht darum, irgendwie Winner zu schlagen, sondern einfach einen Fehler oder weniger Fehler als der Gegner zu machen. Und am Ende muss der Ball einfach nur ins Feld. Und wenn es den Gegner, wenn er damit nicht zurechtkommt, wenn man Mondbälle spielt, dann ist es genau das Richtige. Von daher absolut underrated. Und ich glaube, du sagst mir ja auch manchmal nach, dass ich Mondbälle spiele.
Du
Von daher.
spielst nur Mondbälle. Das ist die Steinzeitstrategie, die funktioniert. Ja. Dämpfer, also so ein Vibrastopp vielleicht, Dämpfer
Ja,
in der Tennisseite.
absolut overrated. Ich habe das auch immer wieder ausprobiert. Mich hat das immer nur gestört. Ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich dann versucht, so wie Agassi, mir so ein Gummi reinzubinden, weil ich es cool fand. Aber habe das einfach immer gedacht, wenn ich dann einen Ball nicht getroffen habe, es liegt am Dämpfer, und habe mir wieder rausgenommen. Und seitdem spiele ich ohne und finde die total overrated.
Okay. Ledergriffband.
Underrated. Also ich spiele immer mit einem Ledergrundband und mache dann Overgrip drüber. Ich habe mir eingeredet, ich kann nicht ohne spielen. Also ich brauche immer ein Ledergrundband, deswegen komplett underrated.
Okay. Ja, Sleeveless Shirt, also so ein Tanktop beim Tennis.
Finde ich geil. Finde ich geil.
Was?
Ja.
Okay.
Also wenn es so richtig heiß ist, so richtig, richtig heiß, dann trage ich das auch schon selbst mal, aber ansonsten trage ich das eigentlich nicht. Aber ich finde, wenn es ein Spieler tragen kann auf der Tour, dann finde ich, das sieht immer cool aus. Also wenn ich dann zum Beispiel so an an Nadal, seine Prime denke oder so. Ja. Hammer, habe ich eine geile Erinnerung einfach. Ja.
Also underrated.
Ja.
Okay. Teppichboden.
Underrated.
Also Teppichboden meine ich mit Belag, Sandplatz, ja. Hartplatz, Teppichboden.
Teppichboden, ja. Underrated liegt einfach daran, dass es ja einfach mittlerweile ganz, ganz wenige nur noch Deutschland gibt und es am Aussterben ist. Und wir haben ja Tennis auf einem ganz, ganz schnellen Teppichboden gelernt.
In der Halle,
genau. Deswegen kommen wir damit auch ganz zurecht und haben das, glaube ich, in guter Erinnerung. Von daher absolut underrated. Ich würde gerne mehr auf Teppich spielen.
Okay. Ich habe gerade am Samstag auf Teppich gespielt. Am Sonntag, ich fand es unfassbar schnell. Ich habe so lange nicht auf Teppich gespielt. Ich habe richtig Probleme. Ja.
Wollen wir mal wieder machen? Wollen wir mal demnächst ein bisschen auf Teppich spielen?
Ja, können wir machen. Können wir machen. Ja, okay. Ja, ist was ganz anderes. Wenn man lange nicht gespielt hat, ist wirklich sehr schnell. Tennisseiten.
Tennisseiten? Also, ich verbinde mit Tennisseiten Schlägerbespannen.
Okay. Also, ich meine eher, ich habe jetzt gedacht, bei Tennisseiten wollte ich drauf hinaus. Teure Seite, billige Seite.
Ach so, okay. Dann ist es für mich komplett overrated. Ich habe irgendwann mal einfach mal eine Seite rausgesucht, die für mich vom Preis her passt und die einfach, keine Ahnung, mich anspricht. Das ist halt die Kirschbaum-Seite, die spiele ich seit 20 Jahren und habe die nie gewechselt und denke mir so, wird da auch sehr, sehr viel Wissenschaft draus gemacht.
Ja.
Klar, wenn man wahrscheinlich das nötige Kleingeld hat und kann sich diese Luxilon und Darmseite kaufen, was die Profis spielen, ist
oder bestimmt nochmal ein bisschen
besser. Ja, du machst das ja auch, ich weiß. Aber ich finde es total overrated.
Okay. So, letztes. Letzter Begriff. Instagram Tennis Drills.
Absolut overrated. Da sind so verrückte Videos, die da rumgehen und ich glaube, es ist auch ein großer Fehler, den man immer macht, dass man sich irgendwie nur einzelne Sequenzen aus dem Training anguckt und dann glaubt, das ist jetzt die geheime Übung, die muss man machen oder die magische Übung. Ich glaube, den Fehler darf man ja auch nicht machen, wenn man sich ein Training irgendwo anguckt und sieht vielleicht mal Sachen, die man vorher nicht gesehen hat und das direkt bewertet, weil man muss es immer richtig einordnen, was trainiert der Trainer überhaupt da gerade mit dem Spieler und muss das vielleicht ein bisschen besser verstehen und kennenlernen und ich glaube, das ist dann immer eine Gefahr bei Social Media, dass man einfach einen 30-Sekunden-Clip sieht, versucht das dann einfach zu kopieren, ohne Sinn und Verstand. Und vielleicht ist es komplett aus dem Kontext gerissen und der Trainer hat wirklich eine gute Idee gehabt, was er da gerade vorhat oder was ganz Spezielles üben will. Und ich glaube, es kommt nie in 30 Sekunden oder noch kürzeren Clips rüber, was man da eigentlich gerade üben will. Deswegen völlig overrated.
Das war Overrated, Underrated mit Joel. Vielen Dank.
Sehr gut, vielen Dank.
Das Tennisjahr ist für uns jetzt eigentlich, es kommt ja jetzt nichts mehr. Vielleicht haben wir noch ein paar Highlights, die man so mitbekommt aus der Vorbereitungszeit und wie auch immer.
Oder Malediven-Urlaub von den Spielern.
Genau, Sinner und Zverev hat man einen Instagram-Post gesehen, die sich da irgendwie, ich glaube, im Flugzeug getroffen haben, beide auf dem Weg zu den Malediven. Die werden auch die Füße hochlegen und wir werden hoffentlich in der Vorbereitungszeit, da ist das Social Media dann doch wieder gut, das ein oder andere Video sehen, News sehen, vielleicht die ein oder andere Veränderung auch. Ja. Und dann freuen wir uns, was so in den nächsten Wochen kommt.
Jawohl.
Macht's gut zusammen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.